wir gleich weiter. Ich dachte, wir singen noch ein Lied, aber das passt prima so. Danke, Becky. Guten Morgen. Seid ihr alle wach? Sieht so aus. Eigentlich ist es ein Aus Freundlichkeit haben wir das nicht hier stehen gehabt, während die Lobpreis gemacht haben. Ich habe eine Frage zu Beginn, und zwar, wer von euch hat Sport gemacht am Wochenende? Okay, und jetzt würde mich interessieren, was in diesem Raum die ausgefallenste Sportart ist, die am Wochenende praktiziert wurde. Können wir mal hören? Wer war joggen? Okay. Wer hat was Außerordentlicheres als joggen gemacht? Ja. Schwimmen, okay, das ist schon ein bisschen, ja. Okay, Aussichtsturm, ja.
20 Bäume gefällt, klein gemacht.
20 Bäume gefällt, das ist natürlich schon sehr nah dran. Und wer hat noch was?
Nein, da kennt es
nicht. Tennis, ja.
Wir werden Laufrad hinterher
genannt. Oh, ja. Ein Kind mit Laufrad hinterher genannt?
Ja, ja.
Okay. Noch eine echte Sportart, ja. Heidi? Trampolin, auch nicht schlecht, ja? Tanzen?
21 Kilometer Fingern laufen.
Oh, wow. 21 Kilometer was gelaufen?
Fingern
laufen. Okay. Also, ihr seht, hier ist einiges an Sportlichkeit im Raum. Und ich fange deshalb so an, weil ich manchmal glaube, wir brauchen auch eine gewisse Sportlichkeit, wenn wir uns einlassen auf diese alten Bibeltexte.
Das ist so spektakulär.
Weil da manches kommt, was vielleicht für uns überraschend ist, wo wir vielleicht nicht so dran gewöhnt sind. Und es ist wie bei einer Sportart, bei einer neuen Sportart. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt. Und man muss sich erstmal zurechtfinden, wie hält man den Schläger, wie greift man das Kind am besten, wenn es vom Laufrad runterfällt. All diese Dinge, wie springt man auf dem Trampolin. Und am Ende macht es irgendwann Spaß, richtig? Und so empfinde ich, dass Gott uns mit reinnimmt in ein Denken, wo vielleicht manches für uns neu ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr viel Spaß machen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Das möchte ich euch einfach als Einladung mitgeben an diesem Morgen, weil ich glaube, dass der Text, den ich mitgebracht habe heute, uns wieder echt positiv herausfordern wird und uns manches zum Denken bringen wird. Habt ihr da überhaupt ein bisschen Lust drauf heute Morgen?
Ja,
sehr gut. Okay, ich muss natürlich mit was anderem beginnen, was mir immer sehr wichtig ist, einen Witz. Ein Dorfpfarrer bricht mitten in der Predigt unverhofft ab und starrt mit verklärtem Blick nach oben mehrere Minuten im Schweigen. Die Gemeinde wartet geduldig und nach ein paar Minuten macht er weiter und sagt, ich hatte gerade eben eine Erscheinung. Geht der Gottesdienst seinen Lauf und am Ende des Gottesdienstes kommt ganz aufgeregt und auch stolz eine Frau auf ihn zu und sagt, Herr Pfarrer, ist ein bisschen stolz, dass er zu denen gehört, die eine Erscheinung haben. Und sie fragt ihn, wodurch wurde denn ihre Predigt unterbrochen? Was war das für eine Erscheinung? Und der Pfarrer seufzt und sagt, eine Alterserscheinung. Ich hoffe, es passiert mir heute nicht, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich habe ein Skript dabei. Wir sind mitten im Buch Jona. Wir haben vor 2 Wochen damit angefangen. Jona ist ein Buch im Alten Testament, ungefähr 2800 Jahre alt. Und es erzählt in 4 Kapiteln die Geschichte von einem Prophet, der vor Gott flieht. Und ich glaube, dass in dieser uralten Geschichte ganz viel drin ist, was noch heute mit uns was zu tun hat. Und wir haben für die, die vor 2 Wochen nicht da waren, will ich das nochmal ganz kurz wiederholen. Wir haben uns angeschaut, was ist denn so der große rote Faden in dem Jona? Worum geht es da eigentlich? Wir haben gemerkt, viele haben aus der Kinderkirche oder von wo immer irgendwelche Vorstellungen, da ist Jona, der wird von diesem Fisch geschluckt und irgendwie geht es darum, dass er wegrennt und dann Gott lässt ihn aber nicht wegrennen, irgendwie so. Und wir haben uns das angeguckt und gemerkt, nee, irgendwie geht es bei Jona um was anderes. Es geht nämlich eigentlich gar nicht um Jona in diesem Buch, sondern wenn wir mal die allerletzte Folie kurz sehen könnten, dann beschreibt Jona im letzten Kapitel, in Kapitel 4, warum er flieht. Und in diesem Wort kommt auch zum Ausdruck, worum es
Jonah.
Silät. Silät.
Silät, das ist
auch war vorher auch schon.
Silät,
da habe ich nochmal nein so,
einfach vorlesen
zum und Kotzen.
Wir können es dann gleich nachlesen, wenn wir es haben. In Kapitel 4 beschreibt Jonah, was sein großes Problem ist. Und er sagt: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war?
Ja,
und deshalb floh ich schnell nach Tarsus. Und jetzt kommt der Grund, warum er floh. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das ist das, was Jonah so tierisch aufregt. Dass Gott so gut ist. Ziemlich kontraintuitiv, würden wir wahrscheinlich erstmal denken. In diesem Buch geht es um einen gnädigen Gott, der zu gnädig ist für Jonah. Der Dinge macht, die ein Gott nicht machen darf, weil wir alle sagen würden, es gibt Grenzen der Gnade. Und in diesem Buch überschreitet dieser Gott die Grenzen der Gnade. Und das passt Jonah nicht. Wenn wir den ersten Vers anschauen vom Buch Jonah, dann haben wir gemerkt, Gott schickt ihn in eine Stadt nach Ninive, Großreich Assyrien, und dort soll er von diesem Gott erzählen und ihnen auch sagen, dass die Bosheit in dieser Stadt, und wir haben gelesen, was da alles abging, wie die Menschen dort lebten, viel Gewalttat, viel Morde, viel Lüge und Betrug. Und dann heißt es im ersten Vers, können wir die Folie auch haben, das ist super. Genau, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und viele von uns würden wahrscheinlich erstmal denken, das ist was Negatives, was hier gesagt wird, irgendwie Gott will strafen. Aber dann haben wir gemerkt, nee, eigentlich geht es da gar nicht drum, sondern Gott der Juden zur damaligen Zeit, 2700 Jahre her, will Jonah zu den Heiden schicken, in eine ferne, ferne Stadt, wir haben es auf der Karte gesehen, wie weit weg das ist, und er will dieser Stadt, indem er sie konfrontiert mit ihrer Bosheit, die Chance geben, neu zu starten. Und dann habe ich euch das Beispiel erzählt, wie das ja oft so ist. Manchmal will man lieber jemanden nicht konfrontieren mit etwas, weil dann besteht auch die Chance, dass er sich verändert. Und manchmal wollen wir das gar nicht, richtig? Manchmal ist es uns lieber, jemand bleibt so beschissen, wie er ist, und wir können schön über ihn urteilen. Und wenn wir ein Gespräch suchen unter vier Augen, wo wir was direkt ansprechen, kann es immer passieren, dass die Person sich nachher verändert und plötzlich einen neuen guten Weg einschlägt. Und genau das ist impliziert in dem, was Gott hier sagt. Und Jonah weiß es. Jonah weiß, Gott ist eigentlich schon insgeheim wieder sowas von gnädig und das will er nicht. Er will nicht nach Ninive und diesen ganzen blöden Assyrern, die so viel Unheil über alle Menschen um sie herum gebracht haben, Menschen deportiert haben, Massenverbrennungen von Städten mit Frauen und Kindern, wir können grausame Texte nachlesen. Er will denen nicht eine Chance geben. Er will nicht, dass die umkehren. Und einen neuen Weg einschlagen. Und das war so der Start in dieses Buch hinein. Und heute wollen wir uns ein bisschen intensiver das erste Kapitel anschauen. Wir haben es letztes Mal schon gelesen und ich will euch damit reinnehmen, denn ich habe eine Entdeckung gemacht. Und ich würde diese Entdeckung in Kapitel 1 gerne mit euch teilen, beziehungsweise ich würde euch am liebsten eigentlich an den Punkt führen, wo ihr selbst die Entdeckung macht. Das finde ich immer am stärksten. Wenn nicht vorne jemand steht, der irgendwie der Checker ist und sagt, wie die Sache läuft, das ist nicht meine Vorstellung, sondern meine Vorstellung ist, wir sitzen hier zusammen, machen uns Gedanken und vielleicht macht ihr eine ähnliche Entdeckung wie ich oder ihr sagt, Nico, es macht gar keinen Sinn, ist auch okay. Aber ich würde euch gerne damit reinnehmen. Das ist das Programm für die nächsten 2,5 Stunden. Okay? Ich bete noch und dann machen wir Kapitel 1. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir gemeinsam haben hier. Und du weißt, wie jeder hier sitzt, was jeder mitbringt von seinem Wochenende, von seiner Woche, was passiert ist an Schwierigem und was passiert ist an Schönem. Du siehst auch unsere Gedanken, die uns gerade durch den Kopf huschen. Und ich bitte dich einfach, dass wir jetzt von dir beschenkt werden, dass du unser Herzen füllst und Freude, mit Liebe und dass wir dich sehen können in dieser alten Geschichte. Amen. Kapitel 1. Ich gehe mit euch einfach mal, seht ihr eigentlich alle schon, oder ihr könnt darüber gucken, ihr könnt darüber gucken. Wenn jemand nichts sieht, wegen dem sagt Bescheid. Ich gehe mit euch das kurz Vers für Vers durch und dann schauen wir an, was ist die Entdeckung in diesem Kapitel. Und meine Erfahrung ist, ganz oft hilft es, wenn man sich die Geschichten vorstellt wie so ein Kinofilm. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Weil sonst ist das irgendwie so alter Bibeltext, ja, okay, mach weiter. Aber ich glaube, die Geschichte ist kein alter Bibeltext, sondern eine wirklich spannende Geschichte. Also Jona macht sich auf, das haben wir letztes Mal schon gelesen, er findet ein Schiff, er flieht weg vom Angesicht des Herrn und er fährt nach Tarsis und ist so reich, dass er den Fahrpreis für ungefähr ein Jahr Reise direkt zahlen kann. Das heißt, wir haben hier einen relativ wohlhabenden Juden vor uns. Wir haben auch schon gelernt vor zwei Wochen, dass zur Zeit, als Jona lebte, Jeroboam der Zweite, Israel in einer sehr großen Blütezeit war. Denen ging es wunderbar, die hatten keine großen Probleme, weder militärisch noch wirtschaftlich. Hier sehen wir Jaffo, das liegt in Israel, heute Tel Aviv. Jona kommt aus Gath Hefer und er fliegt jetzt da nach Ninive. Also, Quatsch, da soll er hin. Manchmal muss man die Geschichte ein bisschen verändern. Er soll nach Ninive, er flieht aber nach Tarsis und Tarsis ist die am weitest westlich liegende Stadt oder Insel, die man kennt. Man weiß nicht ganz genau, wo es ist, aber man weiß, dass es weit im Westen ist. Also genau die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt kommt es. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Wer war schon mal im Sturm? Erinnert ihr euch noch an Lothar? Wann war das?
Ja.
99, genau. Ich stand da im Garten von meinem Opa, das war der 26.12. Und wir haben versucht, die Bäume zu halten. Mein Opa hat einen Baum, den er sehr liebt. Und da hat er seine 15 Enkel rausgeschickt, die sonst auf den Baum. Ich war klein und dumm, ich wusste nicht, dass es gefährlich ist. Auf jeden Fall erinnere ich mich sehr eindrücklich an diesen Sturm. Und ich erinnere mich an die Kraft und die Macht, die ich da gespürt habe. Und auch diese absolute Hilflosigkeit. Kennt ihr das Gefühl, wenn das Wetter mal richtig Gas gibt und du merkst irgendwie, du bist einfach nur ein kleiner Mensch. Und du merkst irgendwie, wie plötzlich auch alles, was du dir so aufgebaut hast an Sicherheiten, einfach nichts bringt, wenn eine Flut kommt oder eben wenn so ein Sturm losbricht. Ich habe so ein geheimes Hobby, was ich nur wenigen Leuten erzähle. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber vielleicht hat es noch hier jemand. Wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe, dann gucke ich total gern bei YouTube Sturmvideos. Kennt das jemand? So diese großen Schiffe. Es gibt eine eigene Sparte, ein Genre. Schiffe im Sturm. Müsst ihr mal gucken. Kann ich bitte sehen, ob irgendjemand das nachvollziehen kann? Ja, vielleicht. Oh, wow! Wie geht's? Wir treffen uns nachher in dieser Saisongruppe. Auf jeden Fall fasziniert mich das, weil du irgendwie diese Diskrepanz siehst, dieses kleine Schiff gefangen in diesem riesen Sturm. Du siehst, wie die Leute dann auf Deck, die filmen das dann mit ihrem Handy und wie sie kämpfen. Und das passiert jetzt hier und da ist der Punkt schon erreicht, dass das Schiff zu zerbrechen droht. Also es ist wirklich lebensbedrohlich. Und jetzt kommen die Seeleute ins Spiel. Das ist das erste Mal, dass wir was über die Seeleute lesen. Die Seeleute sind Heiden, wahrscheinlich Phönizier, die waren sehr bekannt für die Schifffahrt damals. Und da heißt es, die fürchteten sich und sie schreien. Sie schreien um Hilfe. Und macht einfach mal kurz die Augen zu. Und jetzt stellt euch dieses Schiff vor, in diesem Sturm, die Wellen peitschen, alles quietscht und kracht, es ist dunkel, es regnet vielleicht. Und jetzt schwenkt die Kamera auf diese Seeleute und ihr seht die Angst in den Augen. Die haben Kinder, die haben Frauen zu Hause und ihr seht die Angst in den Augen von diesen Seeleuten und jetzt hört ihr, wie sie schreien. Und sie schreien erst in Panik, weil sie irgendwie versuchen, das Schiff wieder in Ordnung zu kriegen und jetzt fangen sie an zu schreien, jeder zu seinem Gott. Und sie schreien in Hilfe. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Und dieser Vers, jeder zu seinem Gott, ist ganz interessant, weil das macht deutlich, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die an verschiedene Götter glauben. Damals war der Gott des Meeres, Yam, der Gott des Sturmes, Hadad. Dann gab es einen Gott des Himmels. Also wir können uns vorstellen, jeder hat versucht, alle Götter, die er so kannte, zu erreichen, damit irgendjemand hilft. Und es ist ganz interessant, wenn wir wirklich in lebensbedrohliche Situationen kommen, wie wir alle plötzlich sehr religiös werden. Das ist der Moment, wo es völlig egal ist, was du kognitiv verstanden hast. Du weißt einfach, du rufst zu irgendeiner Macht, die größer ist als du, was dir ans Leben geht. Und das passiert hier diesen Seeleuten. Und dann heißt es, sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Belegt, das sind alles sehr teure Sachen, die da wahrscheinlich rumliegen, die die kaufen mussten, aber es ist alle einfach kurz vor knapp und deshalb werfen sie das ins Meer, damit das Schiff leichter wird und nicht so runtergezogen wird. Und jetzt schwenkt die Kamera auf Jona. Wir haben also diese aufgebrachten Seeleute, die sich fürchten um ihr Leben, die ihr Leben retten wollen, die das Schiff retten wollen. Und da kommt Jona, der Mann Gottes, der Prophet, so richtig, wie man sich einen Prophet vorstellt. Der war im untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das ist so wie in Markus 4, als Jesus im Sturm schläft, ein Zeichen von Souveränität und Gelassenheit. Könnte sein. Passt das zu Jona, wie wir ihn bisher kennengelernt haben? Nicht so ganz. Vielleicht ist es eher ein Zeichen für Flucht. Wenn es Probleme gibt, was macht er? Verstecken. Bin gespannt, würde man sagen. Nein. Er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück, mauert sich ein und macht die Augen zu. Weil alle wissen, wenn man die Augen zumacht, sind die Probleme weg. Richtig? Nein. Aber das ist irgendwie die Taktik, die er hier anwendet. Er legt sich hin und schläft. Und es ist einerseits Flucht, aber ich spüre da auch so was anderes. So eine depressive Ader. So was. Und das werden wir gleich noch beruhigen. Ich kann euch gleich zeigen, warum das auch gegründet ist. Aber da hat irgendjemand aufgegeben. So ein bisschen fatalistisch, vor allem wenn man sich anguckt, was die Seeleute machen. Die sind total wuselig und aktiv und Jona vollkommen passiv. Jetzt kommt der Kapitän und sagt zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Er versteht gar nicht, was ist denn mit ihm los? Geht's noch? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Ihr merkt, alle Mittel sind ausgeschöpft für diese Leute. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Jetzt haben sie die einzige Idee, vielleicht hat ja Jona noch einen anderen Gott. Und ich liebe, dass es in der Übersetzung einfach heißt, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen. Ja, ist egal welcher, aber der Gott, irgendeiner, vielleicht deiner. Und sie sagen, gibt es doch nicht, dass du noch nicht gebetet hast. Und sie fordern ihn auf. Die heidnischen Seeleute fordern den Juden auf, was zu machen? Zu beten. Irgendwie nicht so, wie es sein sollte, oder? Und dann, und sie sagten einer zum anderen, die Seeleute, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Damals hat man ganz stark an sogenannte göttliche Orakel geglaubt, dass man Lose wirft, aber nicht einfach, um durch Zufall rauszufinden, was los ist, sondern man hat daran geglaubt, dass Götter in diesen Loswurf eingreifen und dadurch deutlich machen, wo liegt das Problem. Man war auch überzeugt, das seht ihr in diesem Vers, es steht nichts darüber, ob es wirklich so ist, aber man liest, dass die Seeleute glauben, dass es für alles einen, was gibt? Einen Grund. Das ist der sogenannte Grund-Ursache-Zusammenhang. Oder Tun-Ergehen. Jedes Tun hat ein Ergehen zur Folge. Also es gibt immer irgendwie einen Schuldigen. Und die wollen jetzt unbedingt suchen, wer ist der Schuldige? Und tada, sie finden Jona. Und da sagen sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Und jetzt fangen sie an zu fragen, was ist dein Beruf? Und woher kommst du? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Wie empfindet ihr die Seeleute? Mega aktiv, oder? Die versuchen alles. Die wollen unbedingt leben. Und die sind bereit zu tun, was es zu tun gibt, um irgendwie zu überleben. Und da sagte er zu ihnen, der Jona, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Würden wir sagen, stimmt? Nee, irgendwie nicht, oder? Also, wir haben gerade gelernt, er flieht vor Gott. Und jetzt heißt es hier, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. So eine Halbwahrheit. Vielleicht fürchtet er ihn theoretisch, aber praktisch auf jeden Fall nicht. Und jetzt sagt er aber einen Satz, den diese Seeleute sehr ernst nehmen. Er sagt nämlich, sein Gott ist nicht nur der Gott des Meeres oder der Gott des Sturmes oder der Gott des trockenen Landes, sondern sein Gott ist der Gott, der alles gemacht hat. Es gibt nur einen Gott und dieser eine Gott hat den Himmel gemacht, das Meer und das trockene Land. Und das ist für die ganz schön spannend, weil das zeigt, dieser Gott scheint irgendwie mächtiger zu sein als alle anderen Götter. Also, was machen die? Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht. Warum fürchten die sich so? Sie sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass die Seeleute gerade erfahren haben, Jona glaubt an den Gott, der alles gemacht hat. Und Jona ist vor diesem Gott auf der Flucht. Finden die irgendwie nicht so cool, dass dieser Jona auf ihrem Schiff ist. Merkt man da. Und die haben Angst. Warum haben sie Angst? Sie haben Angst, dass sie umkommen, aber sie haben auch Angst vor diesem Gott, weil sie aus ihrer Tradition und Religion gewöhnt sind, dass wenn man vor Gott flieht, was passiert dann? Wird man umgebracht. Man wird bestraft. Deswegen erschaudert es die und die denken, ja klar, jetzt wissen wir, warum das hier alles passiert. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Die fragen und suchen und versuchen irgendwie eine Lösung zu finden. Und jetzt kommt unser vorbildlicher Jona, der in jeder Situation auch eine Lösung haben hat. Er sagte, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Jona, ein echter Kämpfer, oder? So. Der tut alles, um zu überleben. Ist doch voll faszinierend. Er hätte hier die Chance, vielleicht auch mal zu Gott zu beten und zu sagen, hey, sorry, bevor ich umkomme, ich gehe nach Nineveh. Aber nee, er sagt, lieber sterben, das passt schon, werf mich einfach ins Meer. Und wir merken gleich, wie die Seeleute reagieren, dass das gar nicht unbedingt die logische Folge sein müsste. Die könnten ihn auch erstmal versuchen, wie wir jetzt lesen, an Land zu rudern und dort abzusetzen. Und dann, dadurch sozusagen, das nennt man eine sogenannte Isolationsstrategie, dass man dieses Problem, dieses Unglück isoliert und dadurch das ganze Unheil von sich abwendet. Und genau das versuchen die Seeleute. Das heißt, die machen nicht, was Jona sagt, sondern die Seeleute sind mehr in Jonas Leben interessiert als er selbst. Was machen die? Sie rudern mit aller Kraft. Und jetzt stellt euch vor, wie sie in dieses Ruderboot steigen, von ihrem großen Schiff auf. Was für eine Gefahr, was für eine Bedrohung sie auf sich nehmen, um das Leben des Jona zu retten, um ihn nicht gleich ins Meer zu werfen. Sie rudern mit aller Kraft, und ich hatte gehofft, dass vielleicht Rudern als Sport kommt, aber das kann nicht, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Sie haben ihn nicht gleich reingeworfen. Und dann riefen sie zum Herrn. Wartet mal, zu wem rufen sie jetzt? Zum Herrn. Zu wem haben sie am Anfang gerufen? Zu den Göttern. Okay. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, im Hebräischen steht hier Jahwe, der Gott Israels. Ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Angst und wollen nicht einfach Jona so mal halbwegs da kurz zur Seite räumen, sondern sie beten erst, dass das alles irgendwie in Ordnung geht. Und dann machen sie das, sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Hüten. Und jetzt, die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm gelübde. Das ist das erste Kapitel. Habt ihr es schon mal so intensiv gelesen, das erste Kapitel von mir? Das ist doch ein geiles Kapitel, oder? Da ist so viel drin. Und wir können jetzt nur ein Milli-Milli-Milli-Teilchen da rausholen aus der Geschichte, aber ich glaube, es hat es in sich. Und zwar, ich will euch mal fragen, Jona wird immer wieder kurz beschrieben. Und wie wird er so beschrieben im ersten Kapitel? Deillusioniert, Feigling, er macht nicht mit bei Gottes Plan, er flieht, er ist sehr passiv. Ja? Er tut auch gar nichts, er rudert nicht mit, er betet nicht mit. Das Einzige, was er sagt, ist, werf mich ins Meer. Das ist Jona. Und jetzt will ich euch fragen, um wen geht es am allermeisten in Kapitel 1? Wer wird am meisten beschrieben in Kapitel 1? Die Seeleute, oder? Es geht die ganze Zeit um die Seeleute. Und zwar darum, was die Seeleute alles machen. Das heißt, wir haben hier die Seeleute. Und die sind enorm aktiv, richtig? Die versuchen alles in ihrer Macht Stehende, um dieses Unheil abzuwenden. Und das erste Mal, wo wir von den Seeleuten hören, habe ich euch schon vorher vorgelesen, da heißt es in Vers 5, genau, da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. So, jeder um seinen, jeder zu, danke schön. Jeder zu seinem Gott. Also, das ist der Startpunkt, ja? A. Und das ist der erste Vers über die Seeleute, Kapitel 1. Was ist der letzte Vers in Kapitel 1 über die Seeleute? Die Männer fürchteten Jahwe mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn, dem Gott Israels, Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Das heißt, wir haben hier jetzt die Seeleute, da ist Ehrfurcht, da ist Gebet, da ist Gelübde, Schlachtopfer. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben auf dem Schiff. Ist ja auch nicht so wichtig. B.
Ja, genau.
So. Und ich würde sagen, was wir in Kapitel 1 haben, ist die Geschichte von einer Gruppe von Menschen, von A nach B. Von vielen Göttern zu einem Gott. Und diesem Gott sind sie mehr ergeben als der Prophet Gottes aus Israel. Wie würden wir denn so eine Entwicklung nennen von einer Person? Bekehrung. Ja? Oder auch Umkehr. So. Das heißt, in Kapitel 1 wird eine Bekehrung von heidnischen Seeleuten zu gottesfürchtigen Menschen erzählt. Jetzt will ich euch mal fragen, was ist denn der Auftrag Israels nach Genesis 12? Wir haben es vor zwei Wochen. Warum gibt es Israel? Laut der Bibel. Was sollen die machen? Genau, sie sollen ein Segen für alle Menschen sein und allen Menschen von der Liebe und der Gnade Gottes weitergeben. Und diese Berufung erfüllt Jona nicht. Oder doch? Wartet mal. Jona flieht vor welchem Gott? Vor dem, der wen segnen will? Die Heiden. Er flieht vor dem Gott, der die Heiden segnen will. Und während er flieht, passiert was? Die Bekehrung und Segnung der Heiden. Jona hat keinen Bock auf einen Gott, der auch noch zu dem gnädig ist, mit dem er nichts zu tun hat. Und während er vor diesem Gott flieht, bekehren sich durch seine Flucht Heiden. Ist ein bisschen ein Paradox. Ist ein bisschen auch getrickst, oder? So. Wenn ich mir das anschaue, habe ich fast das Gefühl, wie wenn hier jemand mit den Augen zwinkert. Wer zwinkert denn hier mit den Augen?
Gott.
Wenn wir Kapitel 1 lesen, dann ist da dieser wütende Jona, der dann umschwenkt in Melancholie und Selbstmordgedanken. Und kann das den Weg Gottes vereiteln, zerstören? Hindert das Gott, die Heiden und die, die ihn noch nicht kennen, zu segnen? Nein. Im Gegenteil, er gebraucht es. Hätten denn denn die Seeleute vom Gott der Hebräer erfahren, wenn Jona nicht geflohen wäre? Nein, die wären auf ihrem Schiff fröhlich irgendwie nach Uganda gesegelt und hätten eine gute Zeit dort gehabt. Aber durch Jonas Ungehorsam lernen sie wen kennen? Gott. Den Gott, der alles geschaffen hat und der diese Menschen liebt. Ihr spürt vielleicht, in welche Richtung die Entdeckung geht. Ich sag's euch auch gleich. Ganz oft, wenn ich Predigten über Jona höre, ist die Aussage, worum es im Buch Jona geht, sei ja gehorsam, wenn Gott zu dir was sagt, Jona. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht in Schwäbisch, ich habe so gehört. Sonst kommt was? Sonst kommt der Fisch. Ja, oder die Strafe. Und was heißt es noch? Warum soll man denn Gott gehorsam sein? Damit Gott sein Reich bauen kann. Damit er zu den Niniviten kommt. Damit er seinen Auftrag erfüllt bekommt. Ja? Wir sollen auf Gott hören, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Richtig? Und wenn wir uns weigern, dann ist es ganz oft so, dass wir den Eindruck haben, dass dann was passiert? Dass Gott nicht zu seinem Ziel kommt. Was sagt uns die Geschichte Jona? Amen! Dass Gott uns nicht braucht. Wir werden gleich darüber nachdenken. Vielleicht könnten wir es so formulieren. Kapitel 1 sagt, Gott kommt zu seinem Ziel. Und wenn Gott Menschen mit seiner Liebe erreichen will, und zwar Menschen, die so weit weg sind von allem, was mit Liebe zu tun hat, dann schafft er es auch. Und dann schafft er das, egal ob du bockig bist oder nicht. Und egal ob du fliehst oder nicht. Egal ob du auf seine Stimme hörst oder nicht. Er findet einen Weg, seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Und zwar zu allen. Weil das ist sein Herz. Gott kommt zu seinem Ziel. Und es ist fast kreativ, wie er zu seinem Ziel kommt. In Nummer 1, oder? Das muss sich mal jemand ausdenken. So eine Story. Werden die Seeleute auch nie wieder vergessen. Und als ich das so mir vor Augen geführt habe, musste ich an meine Kindheit denken, als wir sonntagnachmittags oft spazieren gegangen sind. Und dann sind wir raus nach Städten, da sind noch dann irgendwo diese Mühlen und da unten gibt es so Bäche, richtig? Und ich war 7, 8 und dann kommst du runter zu diesen Bächen, es ist ein schöner Sonnentag und du fängst an Staudämme zu bauen. Also. Und mein Papa hilft mir und wir bauen Staudämme und wenn du es noch nicht oft gemacht hast in dem Bach, denkst du ja als Kind die ganze Zeit, wenn ich nur genug Steine aufhäufe, dann hört irgendwann das Wasser auf, oder? Irgendwann staut sich's wirklich. Und dann hast du diese saublöde Erfahrung, dass egal wie viele Steine du aufbaust, das Wasser immer irgendeinen Weg findet. Immer. Und dann denkst du, okay, kein Problem, noch ein Stein hier, dann ist vorbei. Dann fließt Wasser darüber. Dann machst du noch einen Stein, dann fließt es wieder drüber. Machst du noch einen Stein und dann denkst du, jetzt habe ich eine Stelle gefunden, wie ich dieses Wasser stoppen kann. Wenn ich hier diesen einen Ast reinbohre in dieses Loch. Und was passiert? Es geht weiter. Das Wasser fließt und fließt. Und so habe ich das Gefühl, dass es mit Gott ist. Dass wir ihm so viele Hindernisse in den Weg stellen können, wie wir wollen. Seine Liebe und sein Leben fließt. Und es wird ankommen, wo es ankommen will. Und dein Ungehorsam ist kein Hindernis für seinen Segen. Und ich glaube, es ist so ziemlich die entgegengesetzte Auslegung von dem, wie ich das Buch Jona kenne. Da heißt es nämlich oft, unser Ungehorsam steht Gott im Weg, seine Ziele zu erreichen. Ihr merkt, Kapitel 1 ist ganz schön auf den Kopf gestellt. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet das für uns? Weil ich ja auch damit angefangen habe, dass wir vielleicht herausgefordert werden, manches neu zu denken. Ich glaube, für viele, die hier sitzen, heißt es erstmal Entspannung. Du darfst dich entspannen. Die Rettung der Welt liegt nicht an dir. Ob Gott zu seinem Ziel kommt, liegt nicht an deinem Gehorsam. Und ich hoffe, dass das immer Kind und andererseits Eltern. Darauf will ich gleich zu sprechen kommen. Ich will es erstmal raushauen. Ich haue erstmal die Thesen raus. Gott kommt zu seinem Ziel und er wird diese Welt mit seiner Liebe erreichen und du darfst dich entspannen. Und jetzt könnte es sein, dass bei der einen oder anderen dann die Frage auftaucht, ja, aber Nico, wenn das so ist, das nimmt ja den ganzen Druck raus. Überleg mal, Nico, wenn Gott sowieso zu seinem Ziel kommt, ja, warum soll ich mich dann überhaupt die ganze Zeit abkrampfen für Gott? Warum soll ich die ganze Zeit Gas geben und mich so ernst nehmen? Und warum soll ich die ganze Zeit noch mehr beten und noch mehr versuchen, treu zu sein, wenn Gott eh zu seinem Ziel kommt? Dann macht uns das fast wütend, oder? Soll das alles umsonst sein? Mein ganzer Eifer? Mein ganzer Gehorsam? Vielleicht ja. Vielleicht sagt uns Jona 1 und Gott durch Jona 1, dass er dir diesen Druck nehmen will, der Messias der Welt zu sein. Du bist nicht der Messias. Nicht für deine Familie, nicht für deine Verwandten, nicht für deine Kinder, nicht für deine Arbeitskollegen. Du bist nicht der, an dem es hängt. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, aber was ist dann unsere Rolle, Nico? Sollen wir einfach nur passiv hier sitzen? Sollen wir einfach nur irgendwie da rumeiern und uns freuen? Das kann es ja wohl nicht sein. Was könnte unsere Rolle sein, wenn unsere Rolle nicht die ist, dass es an uns hängt, ob Gott zu seinem Ziel kommt oder nicht?
Dass wir es aus Liebe tun.
Dass wir es aus Liebe tun.
Aus Freude.
Aus Freude. Vielleicht könnte unsere Motivation an dem, was wir weitergeben wollen von dieser Liebe Gottes, einfach die sein, dass wir bei was mitmachen wollen, was unglaublich viel Spaß macht. Mein Bild ist nicht, dass ich Gott irgendwo hinschleife, wo er vorher nicht ist, sondern dass Gott schon lang am Werk ist und er sagt, Nico, wenn du Bock hast, darfst du mitmachen. Wenn du nicht mitmachst, kein Problem, ich mach's trotzdem. Ich war in der Highschool in Amerika in der 12. Klasse und ich wusste nicht, was ich für Kurse nehmen soll und ich wusste auch nicht, was man in der amerikanischen Highschool so an Fächern hat. Ich kannte nur Mathe, Deutsch und was auch immer und dann sehe ich auf dem Stundenplan, da gibt es verschiedene Chöre. Ich dachte so, was? Ja, das ist doch eine AG. Nee, das ist ein ganz normaler Stundenplan, du hast dann immer jeden Tag Chor. Dann habe ich gleich noch für 2 Chöre eingetragen, fand ich cooler als Mathe. Da hatte ich also jeden Tag 2-mal Chor. Und dann laufe ich da rein, die erste Stunde, und dann stehen da irgendwie 80, 90 Highschool-Schüler, alles mögliche, Mädels und Jungs, schwarz und weiß und gelb, alle. Und die singen. Und die singen von Michael Jackson, Man in the Mirror. Und da vorne steht so eine korpulente Chorleiterin mit voller Energie, 1,60 Meter, und leitet diesen Chor an, wie die da singen. Man in the Mirror, kennt ihr das? Kann das leider nicht anleiten. So. Und ich komme also da rein als kleiner Deutscher in diesen Raum und ich sehe, dass die singen. Und Frau Abelson, so hieß die, Frau Abelson sieht mich an der Tür und sagt, Nico, komm, sing mit. Und jetzt will ich euch fragen, wenn ich nicht mitgesungen hätten die dann aufgehört zu singen? Was war meine Motivation mitzusingen? Dass der Chor am Laufen bleibt? Dass ich den Chor rette? Warum habe ich mitgesungen? Weil es Spaß macht. Weil es total Spaß macht zu singen. Warum mache ich bei Gott mit? Warum erzähle ich von seiner Liebe? Warum predige ich? Weil es so viel Spaß macht. Gibt doch nichts Geileres, als den Leuten zu sagen, dass jemand sie liebt und sie wussten es nicht. Was gibt es denn Cooleres, womit sollen wir denn sonst sein Leben verbringen? Als zu erzählen, alles ist viel besser, als du es dir vorstellen kannst. Die Liebe, die dich umgibt, ist so viel größer, als du dir vorstellen kannst. Das ist doch was mega, mega Cooles. Aber ich glaube, für viele, die kennen diese Motivation gar nicht. Die kennen Druck als Motivation und Angst als Motivation. Und Angst vor Strafe als Motivation. Und ganz ehrlich, wenn du so aufgewachsen bist, das an deinem Gehorsam die Rettung von Schaffhausen liegt, dann weiß ich, dass sich das nicht von einem Tag auf den anderen verändert. Das ist tief in uns drin und irgendwie sind wir manchmal auch ein bisschen stolz. Weil wir folgen Jesus nach aus Gehorsam. Und der Rest, die waren es aus Freude, ja, die haben halt den Ernst noch nicht erkannt. Ihr lacht, weil ihr genau wisst, was ich meine. Und es ist immer wunderschön, wenn jemand, der aus diesem Ernst heraus über Gott spricht, versucht, dich zu bekehren, richtig? Macht mega Spaß, diese Gespräche. Ich glaube, das braucht Zeit. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist, aber ich habe das Gefühl gehabt in der Vorbereitung, dass Gott uns da reinruft, dass er dir eine völlig andere Vorstellung geben will, ein anderes Bild von dem, was es bedeutet, an sein Reich zu bauen. Hey, du bist total wichtig und er will dich gebrauchen. Und er will sowas von große Dinge durch dich wirken. Aber die Last, ob er zu seinem Ziel kommt oder nicht, die liegt nicht auf deinen Schultern. Versteht ihr? Gott will Jona mit reinholen in seine Mission. Gott, er will ihm das Geschenk geben, zu 120.000 Leuten in Nineveh zu sprechen und zu sehen, wie die komplette Stadt sich wendet und plötzlich ein Ort des Friedens wird. Er will das. Und er sagt, Jona, wenn du willst, dann darfst du mitmachen und ich gebe dir meine Freude. Aber Jona muss nicht glauben, dass wenn er es nicht macht, dass dann der Plan Gottes kaputt ist. Und ich weiß von manchen, mit denen ich rede, dass sie diese Last auf ihren Schultern tragen. Und dass deshalb Freude sich nie richtig Bahn brechen kann. Weil du Angst hast, dass wenn du mal wirklich dein Ungehorsam auslebst, dass dann alles Schutt und Asche lebt. Und Deutschland sowieso, richtig? Das ist die Entdeckung, die ich gemacht habe und die ich euch heute weitergeben will und wollte. Und für mich war das letzte Bild, das mir einfach kam, als ich so drüber nachgedacht habe, über diesen Chor, wo wir mitsingen dürfen. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Gemeindeversammlung und da hatten wir hier ein großes Surfbrett stehen, ein Windsegel, richtig? Und unser Bild dazu war, wir glauben, dass der Wind weht, egal was wir. Aber wir glauben auch, dass wir eingeladen sind, das Segel aufzustellen und mitzusurfen. Und das ist die Einladung heute nicht. Der Wind weht, ob du gehen willst oder nicht, ob du über Gott, ob du seine Liebe entdecken willst oder nicht. Er wird dich lieben. Er wird dich segnen. Er wird dir nachgehen. Du darfst dich entspannen. Aber die Einladung ist, wenn du willst, darfst du gerne mitmachen. Und ich wünsche uns das, dass in uns was Neues wächst. Auch ein neues Verständnis. Und es braucht Zeit. Und ich glaube, wir dürfen miteinander geduldig sein. Wir dürfen uns die Zeit nehmen. Aber ich habe das Gefühl, das Buch Jona fordert uns heraus, ein anderes Verständnis von Gott zu kriegen. Amen.
Amen.
Okay, dann war's das. Wir singen noch gemeinsam ein Lied und ich will auf jeden Fall noch für uns beten. Kann, wenn man selber gerade nicht Worte findet oder auch einfach das Bedürfnis hat, mal sich was Gutes zusprechen zu lassen, dass man einfach Leute für euch bereit. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du zu deinem Ziel kommst, dass du ein souveräner Gott bist, dass die Liebe, die du dieser Welt schenken willst, dass du das tun wirst. Dass du ein unaufhaltsamer Wasserstrom bist. Und egal, was wir dieser Hoffnung entgegenstellen, so ziehen. Und ich danke dir, wie kreativ du bist, dass du immer Wege findest. Und ich bitte dich jetzt, für die, die hier mit großen Lasten und auch mit großem Druck dass du Entspannung schenkst. Dass du Leichtigkeit schenkst. Jesus, du hast gesagt, dass deine Last leicht ist. Und dass du gekommen bist, uns zu erquicken. Und ich bitte dich, dass das jetzt die fühlen, die das Gefühl haben, es hängt an ihnen. Vater, lass uns sehen, dass wir Nachfolger sind und nicht Vorfolger. ich danke dir für diese Freude. Ich danke dir, dass du uns mit reinnimmst, dass wir damit machen dürfen. Und ich bitte dich, dass du diese Freude ausgibst über jeden, der heute hier ist. Diese Motivation, diese Faszination an dir, an all dem Guten, was du zu geben hast.